Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Mein Name ist Matthias Greifenberger und ich bin Finanzanalyst bei der GBC AG.
Und wir wollen sprechen über die Agrob Immobilien AG. Die war ja ursprünglich mal eine Ziegel- und Baustofffirma, heute ein reines Immobilienunternehmen. Das ist doch eine ungewöhnliche Entwicklung, würde ich mal sagen, Herr Greifenberger. Bevor wir jetzt in die aktuelle Entwicklung einsteigen, vielleicht erstmal ein historischer Überblick. Wie kommt Agrob dazu, eine Immobilienfirma zu sein, wo sie doch aus dem Baustoffbereich kommt?
Ja, das ist historisch gewachsen, wenn man sich anschaut, das Unternehmen ist ja wirklich sehr alt, also mit dem Gründungsjahr 1867, da hat sich natürlich einiges getan und man hat dann zwischenzeitlich einfach die Zeit genutzt, das Ziegelgeschäft zu verkaufen. Und reden wir mal wirklich über das aktuelle Geschäft, das ist nämlich ein Immobilienpark bei Ismaning in der Nähe von München. Und das ist der Immobilienpark, wenn man ein Medienunternehmen ist, weil die Infrastruktur und das Ökosystem sozusagen komplett Medienunternehmen ausgelegt ist. Es gibt Glasfaser, es gibt Satellitenanbindungen, also es ist sozusagen perfekt für Medienunternehmen. Aber es sind nicht nur ausschließlich Medienunternehmen vor Ort, aber das, sage ich mal, ist der größere Mieterkreis und die fühlen sich da auch sehr wohl und die gesamte Infrastruktur wird intern abgedeckt. Es gibt eine Kantine, es gibt E-Bikes, es gibt Foodtrucks, also dieser Medienpark ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland und sobald man ein mittelgroßes Medienunternehmen ist, muss man eigentlich bei der Agrob sich einmieten.
Ist aber doch interessant, das ist das einzige Objekt der Firma, sodass man sagen könnte, Diversifizierung sieht anders aus. Auf der anderen Seite ist es dann aber eben Spezialisierung. Ist es das, was es ausmacht, also ein Gewerbepark mit Fokus auf Medien, nicht nur Medien, wie Sie gerade gesagt haben, aber eben diese Spezialisierung, diese Infrastruktur und alles, was dazugehört. Wie einzigartig ist das? Was macht das Ganze aus?
Also es ist komplett einzigartig und nochmal, es sind mehrere Objekte, es sind zahlreiche Gebäude, aber halt in einem sozusagen festen Konstrukt. Und wenn man sich da die Mieterschaft anschaut, da ist zum Beispiel Antenne Bayern, die Funke Gruppe, HSE24, also da sind wirklich Unternehmen wie Sport1, die kennt man, die sitzen dort vor Ort und nutzen diese tolle Infrastruktur. Man kann das natürlich auch als normaler gewerblicher Mieter nutzen, bloß bringen einem dann diese Vorteile relativ wenig. Aber es strahlt natürlich auch so von München ab. München hat ja eh schon eine riesige Nachfrage in der Mieterschaft und viel zu wenig Objekte, die bezogen werden können. Das strahlt natürlich ins Umland und deswegen kommen auch teilweise andere Mieter in diesen Medienpark, die sozusagen gar nichts mit Medien zu tun haben. Also wenn man sich mal das genau anschaut, was da die Auslastungsquote ist, da reden wir von 99%. Also da können wir auch, sag ich mal, eine vergleichsweise eine Vonovia oder sowas, das ist weit, weit weg. Das ist komplette Vollvermietung. Da wird manchmal ein Gebäude für ein paar Monate leer stehen und dann ist es wieder voll. Und da wir reden nur von Teilbereichen von Gebäuden. Also wir reden von einer Vollauslastung, Dauervermietung, extrem planbar, extrem gut vermietet.
Vollvermietung mit Mietern, die man kennt, Antenne Bayern, Konstantin Medien, Sport 1 und so weiter. Wie sind diese Mieter zu bewerten? Sind die solvent? Bleiben die langfristig? Sind das gute Mieter?
Also da können wir ja einfach mal auf die aktuelle Corona-Krise eingehen. Und in der Corona-Krise gab es ja die Möglichkeit, für gewerbliche Mieter teilweise Mieten zu stunden oder auszusetzen oder andere rechtliche Spielräume. Die wurden überhaupt nicht ausgeschöpft. Also alle Mieter haben, soweit mir bekannt ist, pünktlich, normal gezahlt. Es gibt keine Mietausfälle. Es gibt keine Mietrückstände, also so wie man sich das wünscht.
Ja, wenn Sie Corona schon selbst ansprechen, klingt das jetzt ja dann doch ganz gut. Wir wissen noch nicht, wohin das mit Corona geht, ob es nochmal eine zweite Welle gibt, ob es nochmal eine Verschlimmerung gibt oder ob wir es unmöglicherweise schon hinter uns haben. Ist auch sinnlos, darüber zu spekulieren, wir wissen es nicht. Aber wenn die Agrob jetzt quasi diese erste Welle so gut gemeistert hat, würden Sie dann sagen, das Geschäftsmodell, das Zukunftsmodell von denen ist einigermaßen Corona-sicher? Hat man von Immobilien ja generell gedacht, aber wie schon angedeutet, hat sich das eben so nicht bestätigt.
Also das ist wirklich eines der ersten Unternehmen, das sagen konnte, ja, wir sind ganz zuversichtlich mit unserer Guidance und haben da keine Einschränkung. Und so sehe ich das auch. Das sind, wie gesagt, ausgewählte Medienmieter, mit denen man auf Augenhöhe spricht, die klar kommunizieren, wie es weitergeht. Und soweit ich weiß, gab es da keine Einschränkung. Und man muss ja auch so sehen, in dieser Corona-Phase waren ja eigentlich die Medienunternehmen positiv unterwegs, weil mehr Medien konsumiert wurden. Die Leute saßen durch Homeoffice häufiger zu Hause, hatten weniger Reisezeit, haben deswegen mehr Medien konsumiert. Also da gab es ja auch positive Effekte, wie zum Beispiel auf E-Commerce oder Medienkonsum. Also könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Mieterschaft der A-Group sehr gut dasteht.
Blick in die Zahlen. Da sieht man 2018 10,98 Millionen Euro Umsatz, 2019 10,97 und für 2020 geschätzte 11 Millionen. Ja, sieht alles recht ähnlich aus. Ich denke, da sieht man vermutlich mal dann eher die Frage, ob mal jemand geht, ob sich mal eine Miete erhöht oder nicht. Könnte man jetzt sagen, planbar, langweilig, könnte man auch sagen, solide. Aber vor allen Dingen wirkt es limitiert. Gibt es denn für A-Group überhaupt richtige Wachstumsmöglichkeiten?
Also, Sie haben ja angesprochen, dass der Umsatz sehr stabil ist und so ist es. Also, wir reden jetzt hier von einem Umsatz von etwa 11 Millionen, der immer relativ stabil geblieben ist, einfach durch diese Vollauslastung, zuverlässige Mieten, dann kommt man immer aufs ähnliche Ergebnis, sage ich mal. Deswegen hat das Management jetzt vor den letzten Jahren ein Modernisierungsprojekt angestoßen, wo es gemeinsam mit den Mietern überlegt hat, welche Verbesserungen man an den Gebäuden machen könnte, wie man nochmal die Infrastruktur noch mehr aufwerten könnte. Und das soll auch dazu führen, dass man mittelfristig, sage ich mal, bei Mietverlängerungen oder dergleichen mit diesen weiteren Vorteilen, die man geschaffen hat für den Mieter, auch sukzessive Mieterhöhungen durchführt. Also das wird jetzt nicht sprunghaft passieren, aber wir gehen davon aus, dass sich das langsam durchsetzt. Wenn man da jetzt in die Zukunft schaut, plant das Unternehmen eine große Neubaumaßnahme. Also das ist jetzt wirklich der Kicker für den Umsatzsprung. Das ist schon sehr konkret. Man hat da ein Bauvorhaben geplant, wo man davon ausgeht, dass jetzt in den nächsten Monaten mal die Baugenehmigung vorliegt und dann sollen 10.000 Quadratmeter neue bemietbare Fläche geschaffen werden. Das wären so über den Daumen gepeilt 1,5 bis 2 Millionen Euro Umsatz. Wir reden da von so einem Gesamtprojektkosten von 28 bis 33 Millionen Euro und soweit ich weiß, wird die extrem günstig finanziert. Also wir sind ja auch im aktuellen Niedrigzinsniveau für Immobilienunternehmen sehr günstig unterwegs. Also ich rechne damit, dass das etwa bei 1% liegen wird. Und als der Research Report rauskam, da waren die Amerikaner mit der Fed noch nicht so weit unten mit den Niedrigzinsen. Also die Finanzierungskonditionen können sich eigentlich fast nur verbessert haben.
Das macht natürlich dann mehr Fläche, mehr Mietmöglichkeiten. Ich hatte mich auch gefragt, was für Möglichkeiten gab es denn bisher, um die Mieten zu steigern? Und da gibt es natürlich was, was Sie vorhin schon erwähnt hatten, nämlich Standortverbesserungen, Standortaufwertungen. Ich hatte gelesen von Modernisierungen der Kantine, Foodtruck-Konzept und so weiter. Ich habe mich gefragt, sowas kostet ja Geld, aber lohnt es sich auch? Also wie sehr kann man denn die Mieten steigern, wenn es ein Foodtruck-Konzept auf dem Gelände gibt? Oder geht es da eher um das Gesamtkonzept, den Gesamteindruck?
Also das ging auch darum, dass einfach durch diese hohe Auslastung auch einfach die Kantine an die Kapazitäten kam. Da hat man die Kantine verbessert und sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche erwischt. Man hat einerseits die eh schon Überkapazitäten abgebaut im Kantinenbereich und kann so mehr Gäste bewirtschaften, beziehungsweise über Foodtrucks versorgen und andererseits sind die Mieter glücklicher. Also weiterhin wurden noch kleinere Konzepte mit den jeweiligen Mietern beschlossen. Also das würde wirklich, das Management ist wirklich auf jeden einzelnen Mieter zugegangen und hat versucht sozusagen zu fragen, was kann denn noch verbessert werden, um dann sozusagen bei den Mietverlängerungen über langsame Steigerungen nachzudenken. Also das ist ja, so eine hohe Vermietquote schafft man natürlich auch nur, indem ein gemeinsames Vertrauensverhältnis geschaffen wird. Also das ist so, dass man nicht ständig Mieterhöhungen durch erzwungene Modernisierungsmaßnahmen durchsetzt. Und das wird ja auch bei gewerblichen Mietern nicht so ohne weiteres gehen. Das ist sozusagen ein hohes Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten. Beide wollen sozusagen von dieser Synergie leben. Und da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass wenn Modernisierungen umgesetzt werden, dass man sozusagen mehr davon hat, dass dann auch langsam mehr dafür gezahlt wird.
Über den Gewinn wollen wir auch noch sprechen. Der ist in den letzten Jahren ja kontinuierlich zurückgegangen, so kann man das sagen. 2,45 Millionen 2018, 2,09 2019 und für 2020 dann geschätzte 1,94 Millionen. Was sieht man da? Sind das die Kosten für die Modernisierung, die wir gerade besprochen haben, die sich da niederschlagen oder woran liegt's?
Also wenn man sich den Gewinn ein bisschen länger in die Historie anschaut, dann ist er eher gestiegen. Und das liegt daran an den sinkenden Finanzierungskosten. Also das Unternehmen hat natürlich trotzdem noch Fremdkapital, was aber relativ hoch verzinst war. Wir reden da von über 3%, was ja jetzt aktuell nicht mehr marktkonform war, aber damals marktkonform war, da werden jetzt die Schulden sukzessive getilgt. Dadurch ist der Gewinn auch zunehmend gestiegen. Aber Sie haben recht, in den letzten 2 Jahren ist es leicht zurückgegangen, was einfach an der Modernisierung lag. Aber wie wir auch in unserem Bericht schreiben, sollten die eigentlich jetzt dieses Jahr abgeschlossen sein. Und dann kann man wahrscheinlich auch wieder mit steigenden Jahresüberschüssen rechnen und auch mit einer steigenden Dividende.
Und dann gibt es noch den zweiten Faktor, den ich quasi als Randnotiz gelesen habe, sind wahrscheinlich auch eher unter Sonderkosten zu verbuchen und macht auch nicht so viel aus. Es gab Sonderkosten wegen des Wechsels des Hauptaktionärs. Man liest auch von einem öffentlichen Übernahmeangebot. Wer will da übernehmen?
Also die Übernahme und das Angebot ist schon abgelaufen. Das war, die HVB hatte einen Großteil der Aktien gehalten, etwa 50%, gibt die Vorzüge und die Stämme, und hat das an einen amerikanischen Immobilienfonds verkauft namens Apollo. Im Zuge dieser Erwerb der Aktien hat Apollo auch ein Übernahmeangebot gemacht und das wurde, sag ich mal, größtenteils jetzt von den aktuellen Aktionär nicht angenommen und man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken bei so einem Unternehmen, was so zuverlässig wirtschaftet, dass es halt nicht angenommen wurde. Und soweit mir bekannt ist, hat Apollo jetzt nicht vor, ein Squeeze-Out zu machen, sondern dass die Struktur, die Aktionärsstruktur einfach beibehalten wird und auch das Listing. Also mir ist da nichts Gegenläufiges bekannt und meines Erachtens sollte das ein positiver Faktor sein. Die HVB stellte auch die Kredite. Und wenn man sich vorstellen kann, dass der Eigentümer auch gleichzeitig die Kredite gibt, da kann man als Außenstehender immer nicht sagen, wie marktkonform diese Kreditlinien sind. Also ich glaube, das Unternehmen wird eher davon profitieren, jetzt einen neuen Eigentümer zu haben, Großeigentümer, der auf sehr marktkonforme Mietzinsen setzt und Kreditzinsen. Und wir sehen hier eher positive Effekte.
Ja, dann sind wir bei der Aktie. Über die sprechen wir natürlich am Schluss. Die hat keinen solchen Crash gezeigt wie manch andere im Zuge dieses Corona-Crash, der ja viele mit runtergezogen hat. Aktuell 30 Euro. Sie sehen Potenzial bis 36, 33 hatte ich gesehen. Bisher waren es 34, 40. Woher kommt das größere Potenzial?
Das kommt, wie gesagt, durch diese Neubaumaßnahme, die wir vorher noch nicht in dem Umfang einkalkuliert hatten. Also das Projekt stellt sich da wirklich als sehr profitabel und sehr gut heraus. Wir sind da zuversichtlich, dass da eine gute Upside auf 36,33 Euro machbar ist. Wie Sie auch bereits gesagt haben, die Aktie ist nicht eingeknickt. Das liegt natürlich an der zuverlässigen Aktionärsstruktur und dass diese einfach extrem nachhaltigen Cashflows, die hier generiert werden, nicht durch kurzfristige Maßnahmen betroffen sind. Und wir hatten ja auch sehr zuverlässig unseren Research im Rahmen der Corona-Krise rausgegeben und hier kommuniziert, dass wir eigentlich keine Einflüsse von Corona sehen.
Bleibt zum Abschluss nur noch die Frage nach Offenlegung und rechtlichen Hinweisen. Was ist da von Seiten der GBC zu sagen?
Es liegen die Interessenkonflikte 5a, 7 und 11 vor und nähere Informationen finden Sie hierzu auf gbc-ag.de.
Herr Greifenberger, vielen Dank für diesen Überblick.
Danke sehr.
Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.